Inspiration Unlimited. Der Podcast für unbegrenzte Inspiration rund um dein persönliches Wachstum und Mindset. Mit einer Prise Netzwerken. Von und mit Marc-Ulrich Meyer.
Ihr lieben Inspiration Unlimited, hier sind wir wieder mit einer neuen Podcast-Episode. Ja, Thema heute ist ein Thema, wo sich die Welt trennt, viele Fans da sind und andere schnell davor weglaufen. Also bleibt heute mal dabei und lasst euch ein bisschen ein, nämlich das Thema Krypto. Glaube ich, sehr, sehr besonderes Projekt. Und ich konnte dazu nur einen einladen, weil er ist derjenige, der das Ganze initiiert hat. Er ist Krypto-Experte, Vermarkter, Programmierer, lebt in Venezuela. Ja, ist mit 25 Jahren, mit jungen 25 Jahren ausgewandert, hat ursprünglich mal Fachinformatiker für Systemintegration gelernt. Klingt ja kompliziert. Hat aber gleich nach seiner Ausbildung wieder gekündigt und eine kleine IT-Firma gegründet und ist seitdem Unternehmer. Ja, man kennt ihn vielleicht, der ein oder andere, aus vielen TV-Auftritten aus dem World Wide Web, YouTube und Co. Er lebt auf der Insel Margarita in Venezuela und hat 2022 mit zwei weiteren Geschäftspartnern begonnen, wie soll ich das sagen, die weltweit erste Kryptostadt aus der Taufe zu heben. Ja, Spatenstich war im Frühjahr diesen Jahres, 2024, und ist ein, glaube ich, bahnbrechendes Städtebauprojekt, Crypto City. Könnt ihr auch mal gerne googeln. Ja, und er ist Krypto-Experte und ich freue mich, dass er heute hier ist. Er wird uns ein bisschen was zu diesem Projekt und sicherlich auch zum Kryptomarkt erzählen. Und Tim Stern, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Mensch, Marc, vielen, vielen Dank für die nette Introduction hier. Und wer jetzt noch dran ist, nachdem er Krypto und Venezuela und Programmierer in einem Wort gehört hat, dem spreche ich alle Glückwünsche aus. Ja. Es ist ja nicht immer so einfach, ne, wenn man über Krypto spricht, wenn man so über die weltweite Thematik drüber geht, ne, was es da alles im Netz gibt, dann Blödsinn und dann das Ganze auch noch mit Karibik zu kombinieren, das ist immer so ein bisschen lustig, aber vielen Dank für die Einladung, mein lieber Marc.
Ja, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Zwischendurch, uns liegen ja ein paar tausend Kilometer. Ich in Deutschland, du in Venezuela, und trotzdem klappt das hier super mit dem Sound. Das finde ich klasse, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich bin selber ganz gespannt. Du hast mir schon ein bisschen was erzählt und ich habe gesagt, das muss die Welt wissen. Ja, erzähl uns doch mal so ein bisschen von deinen Anfängen. Du hast ja langweiligen, klassischen Beruf gelernt als Fachinformatiker. Hast dann aber wahrscheinlich schnell gemerkt, dass das nicht dein Ding ist. Oder wie war das damals? Wie bist du dann zum Thema Krypto gekommen?
Ich kam mal aus dem Angestelltenverhältnis, ja, wie eigentlich jeder, der mal so eine Karriere hinlegt, ne? Ich war auf der Schule, habe das Ganze gelernt. Da haben sie mich in der Ausbildung als billige Arbeitskraft so ein bisschen eingesetzt, ne? Und da war natürlich die Inspiration, ne? Wir sind ja hier im Inspiration Unlimited Podcast. Wenn man als junger Mensch in so einer Firma den ganzen Tag irgendwie im Lager rumsteht, ja, und da irgendwie Dinge sortiert, dann ist die Inspiration nicht ganz so groß. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, so, wenn mal meine Ausbildung vorbei ist, dann möchte ich ganz gern mal selbstständig sein. Und da ich unabhängig war zu dem Zeitpunkt, ne, noch keine Kinder, noch keine großartigen Verpflichtungen, habe ich einfach gesagt, wisst ihr was, ja, ich habe nämlich dann an Tag 1, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, selbstständig gemacht, und habe gesagt, tschüss, bye bye, ich probiere es einfach mal aus. War eine harte Zeit, ja, habe das Ganze dann ewig lang gemacht und nach 2-3 Jahren IT, da kriegst du schon graue Haare, A, ne, und B, habe ich dann irgendwann mal festgestellt, egal was du machst, je mehr du dich bewegst, desto mehr kriegst du irgendwie von den offiziellen Institutionen des deutschen Staates, wirst du nicht gerade dazu angehalten, irgendwie mehr Umsatz zu machen, weil dann steigen sie dir irgendwie eher mehr aufs Dach, ne? Und das ist mir irgendwann so auf den Zeiger gegangen, wo dann Covid angefangen hat, dass ich gesagt habe, wisst ihr was, ich bin ja ITler, ich habe ja ein schönes Privileg, ich kann ja eigentlich arbeiten von wo ich will, und habe meinen Laptop geschnappt, ja, und habe mich ins nächste Flugzeug gesetzt und gedacht, ich gehe jetzt mal in die Karibik. Mein Ursprungsplan war eigentlich nur 2-3 Monate, aber irgendwie sind jetzt da 3-4 Jahre draus geworden, ne? Und habe dann hier auf der Karibik angefangen, mich, gut, ich habe ja schon länger in Krypto mit Krypto gearbeitet, da 21 ging natürlich dann der extreme Bullrun los, ne? Wie so viele, haben da viele Geld verdient, hinterher haben auch wieder viele Geld verloren. Ich habe da ein ganz gutes Händchen gehabt, ne? Und dachte mir, naja, eigentlich geht es mir ja gar nicht schlecht in Venezuela, und bin dann hier geblieben. Irgendwann kam dann mal ein sehr bekannter Online-Coach hier auf die Insel und der sagte mir, Tim, du musst daraus unbedingt eine Akademie bauen. Da habe ich gesagt, wie Akademie, ich und Coach, sag mal, hast du da oben, fehlt dir da irgendwas? Ja, ich kann doch jetzt nicht den Leuten irgendwie einen auf Coach machen. Aber doch, mach das. Ja, und da habe ich irgendwie eine Akademie gegründet. Das ist dann total abgegangen. Da hatten wir irgendwie 5.000, 6.000 Leute auf einmal auf der Plattform drauf. Ne? Und plötzlich war ich jeden Tag in Interaktion mit irgendwelchen Leuten. Dann kamen da die Leute auf die Insel und haben sich da angefangen, hier Häuser zu kaufen. Ne? Und dann ist da Crypto City draus entstanden. Also es ist echt so manchmal eine Ereigniskette, die sich gewaschen hat, ne? So richtig Butterfly-Effekt. Ja. Und ja, heute bin ich hier, wir bauen, ich freue mich und ich bin in der Position, mit geilen Leuten wie Marc-Ulrich Meier zu sprechen, weil sie mich plötzlich irgendwie online im Fernsehen sehen. Ne? Also es ist schön.
In dem Fall war es so eine Empfehlung, also das Thema Netzwerken, was ich ja so sehr liebe. Genau. Aber genau, man sieht dich und wer sich für das Projekt interessiert, du wirst sicherlich ein bisschen mehr aus dem Sack lassen, dann kann man das auch googeln, gibt einen Trailer und so weiter. Aber was ist die Vision hinter Crypto City? Was für eine Community willst du da erschaffen?
Also aktuell sind wir dort circa 40 deutsche Familien. Was wir hier machen im Endeffekt ist es eine, in Anführungsstrichen, ich finde das Wort Kolonie immer so negativ besetzt, vielleicht eher Nachbarschaft dort aufzubauen auf 13 Hektar. Wir haben 100 Häuser dort geplant und wir versuchen, geile Leute zu versammeln, die einen gewissen unternehmerischen Background haben, die einen gewissen beruflichen Background haben und die einfach dieselben Werte vertreten, wo man sagen kann, okay, komm, wir gründen hier eine kleine City mit Leuten, mit denen ich auch freiwillig gerne Nachbar wäre. Ja, also quasi mit inspirierenden Leuten, mit denen man den ganzen Tag einfach sprechen kann, ohne sich am Ende des Tages irgendwie total ausgelaugt zu fühlen, weil man denkt, ey, die sind irgendwie nicht auf derselben Wellenlänge unterwegs. Und in Venezuela ist es halt so, dass wir im Endeffekt viel Entwicklung verpasst haben in den letzten 30 Jahren. Also hier sind wir so ein bisschen in den 90s. Ja. Und diese Gruppe, die wir hier quasi im Moment erstellen, die soll hier wohnen, ne, und Arbeitsplätze schaffen und einfach die Insel nach vorne bringen. Ne. Und jetzt sind wir schon 40 sehr, sehr coole Leute, sehr, sehr geile Familien. Und es macht richtig Spaß.
Nehmen wir uns mal gerade ein bisschen mit. Ich kitzel dich ein bisschen, weil ich das Projekt ja kenne. Es geht ja nicht nur darum, eine Community zu schaffen und ein paar Häuser in die Welt zu setzen, auch wenn ihr da ein riesen Land habt und ja schon den ersten Spatenstich gehabt habt, sondern das ganze Prinzip basiert ja letzten Endes auf der Blockchain-Technology. Vielleicht nimmst du uns nochmal mit, erklär es nochmal ganz kurz, Blockchain, für diejenigen, die vielleicht relativ neu sind, und ja, vielleicht nochmal, was macht die Gemeinschaft dann aus?
Genau, also wir es gibt auch den Crypto-Part in Crypto City, ne? Wir versuchen, oder was wir gerade machen, ist, dass wir was aufbauen, ne? Und zwar wir verwalten uns selbst mit einer sogenannten DAO, ne? Eine DAO, das nennt sich eine dezentrale anonyme Organisation, oder autonome eher wohl gesagt, und diese Organisation, die wird gemeinsam verschiedene neue Business Ventures finanzieren, ne? Also kleines Beispiel, wir haben jetzt gerade so ein Hotel auf der Uhr, ne? Das kostet, also so eine erste Strandreihe, sehr, sehr schön, ne? Kostet $800.000 und das teilen wir quasi in 100 Anteile auf und dann kann sich daran jeder beteiligen, ne? Das heißt, jeder legt da quasi $8,000 oder $10,000 in den Topf und jeder ownt dann quasi 1% von so einem Hotel. Und das Ganze, also die ganze Finanzierung, die machen wir dann quasi über die Blockchain, daher der Name Crypto City.
Spannend. Und auch wenn ihr neue Projekte habt, die jetzt nicht Hotel sind, ich meine, so eine City ist ja relativ umfassend, dann ist das immer so ein Community-Ansatz, ne?
Richtig, also da geht's absolut um das Thema Community und Auswandern, ne? Also wo, mit wem umgebe ich mich? Ganz, ganz wichtig.
Also wer Lust hat, nach Venezuela gehen, Margarita Island, nimm uns mal ein bisschen mit nach Venezuela. Was macht Venezuela so faszinierend für dich?
Venezuela ist eine ganz krasse Kombi aus extremer natureller Schönheit, ja, unberührten Stränden, aber auch so ein bisschen Infrastruktur in Margarita, die schon da ist, ja, aber irgendwie so ein bisschen zeitkapselmäßig, ne? Wir sind hier wirklich in den 90ern stehen geblieben aufgrund einfach der der lokalen Struktur, ne, also was quasi, ihr wisst ja, Venezuela, wir haben ja hier eine sozialistische Regierung in dem Sinne, ne, das kann man sich so ein bisschen vorstellen für die etwas erfahreneren Zuhörer unter euch, ne, DDR, ja, von früher, so, das hat so ein bisschen die Vibes. Ich hatte, leider bin ich zu jung, ne, um diese ganze Phase, ne, Ost und West mitbekommen zu haben. Das ist alles vor meiner Zeit, aber wenn ich so die Erzählungen anhöre, dann denke ich mir, ja, original, wie Venezuela im Moment. Ja. Und wir sind so in den letzten Ausläufern, ne, dieser Regierungsform, und das ändert sich gerade. Und man merkt, es ist Spirit in der Luft. Man merkt, die Leute haben wieder einen Eimer Farbe in der Hand. Es wird wieder Geld investiert, jetzt geht's voran. Aber du hast halt einfach noch Freiheit, ne? Also du bist nicht so überreguliert. Du bist nicht so, du bewegst dich falsch, ja, und plötzlich kommt dann irgendeiner, sie haben das und das gemacht und hier bitte Strafzettel. Das gibt's ja alles nicht. Ja. Es gibt hier keine Blitzer, es gibt hier keine Ampeln. Die Leute können im Endeffekt machen, was sie wollen. Ne? Also du bist nicht so micro-gemanaged. Und das gefällt mir sehr gut.
Ich habe eben, als du das als erstes gesagt hast, habe ich gedacht, wie passt das dazu, der bestimmt freiheitsliebende Tim in so einer Welt. Aber du hast es gerade beschrieben, das ist ja, ja, ist ja letzten Endes kaum Regeln, weniger Regulation insgesamt. Und gleichzeitig natürlich vom Setup ist es, wie modern ist es denn da? Also wie zeitgemäß? Ich meine, WLAN habt ihr schon, das ist ja schon mal Wi-Fi, das ist ja schon, ne, ist ja schon ein Fortschritt, aber fühlst du dich manchmal noch in der alten Zeit lebend oder ist es wirklich dieser Mindset von Leuten zu sagen, hier ist Aufbruchsstimmung, hier geht was und du weißt schon, dass es in Zukunft wahrscheinlich ganz anders aussehen wird, als es heute ist. Ich meine, du bist ja auch noch jung, ne?
Ja, ja, klar, absolut. Also das Thema mit dem, wie modern ist es hier, abseits davon, kann ich dir gleich was dazu sagen, aber du hast immer die Möglichkeit, gewisse Dinge selber zu erschaffen. Beispielsweise, ich habe in meinem Büro Glasfaseranschluss mit 400 Megabit pro Sekunde. Das hat mein Dad hier hingelegt, ne? Mein Dad kam hier an, 98, und es gab kein Internet und jetzt hat er die größte Internetkompanie, hat irgendwie 40.000 Kunden und 300 Angestellte. Die haben die ganze Insel mit Glasfaser verkabelt in den letzten 10 Jahren. Ne? Also es ist alles machbar, wenn man will. Trotz dessen sind wir hier, was Malls und Kliniken und Schulen angeht, extrem modern. Also ich hatte, Gott sei Dank, musste ich nur einmal in die Klinik in den letzten 4 Jahren. Und dann war ich völlig von der Socke, ne? Wie wahnsinnig gut der Service ist. Ne? Also ich bin da reingelaufen, ich habe einen X-Ray gebraucht, habe gesagt, hier, guten Tag, bla bla bla, ich glaube, ich habe mir die Schulter gebrochen, kein Problem, in 5 Minuten hatte ich einen X-Ray. Danach haben sie mich noch irgendwie in die Röhre geschoben, ins MRT, alles ohne Termin. Ne? Dann kam da irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten später hatte ich die Bilder per WhatsApp auf meinem Telefon, ne? Was ja in Deutschland auch schier unmöglich ist. Und am nächsten Tag um 10 Uhr morgens war ich beim Oberarzt, der mir da die Bilder angeguckt hat und gesagt hat, gut, alles in Ordnung, ist nur ein kleiner Kapselriss, ja? Und that's it. Also das Ganze hat mich dann irgendwie $150 gekostet. Also sehr, sehr, also mit, ne, mit X-Ray, MRT und alle möglichen und Arztbesuch, 250, $200, irgendwie sowas. Und ansonsten, was die allgemeine Modernität angeht, natürlich, ja, hier fahren noch die alten Ami V8-Kisten rum, ne, Elektroauto und so weiter haben wir hier nicht gerade. Wir sind auch einer der wenigen, die jetzt hier Solarzellen auf dem Büro, auf dem Dach haben, ne, weil der Strom kostet hier nichts, also Wasser kostet nichts, Strom kostet nichts, du zahlst einfach keinen Strom. Ja. Aber wir wollten so ein bisschen als Backup so Solarzellen auf dem Dach haben. Es ist eine andere Welt. Sprit kostet nichts. Wenn du Venezolaner bist, kriegst du einfach 140 Liter Sprit im Monat umsonst. Ja. Du kannst einfach in die Tanke gehen, bezahlen mit deinem Finger, was überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Also einerseits funktionieren irgendwie bei den Hälften der Läden die Kartenlesegeräte nicht, weil sie so modern sind. Auf der anderen Seite kann der Venezolaner mit seinem Daumen an der Tanke seinen Sprit bezahlen. Ja. Also nicht bezahlen, einfach nur sich registrieren. Ja. Gut, als Ausländer zahlst du 50 Cent. Das ist eine ganz, ganz wilde Welt, die so ein bisschen Wild Wild West noch ist. Ja. Spannend. Also, das gefällt mir.
Bist du denn auch deutscher Staatsbürger?
Ja, ja.
Okay.
Ich habe noch einen deutschen Pass. Ich habe hier auch venezolanische Papiere mittlerweile. Ich bin auch Verfechter der Multipassport-Theorie. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es durchaus Sinn macht, auf jedem Kontinent der Welt mindestens einen Passport zu besitzen, dass man sich für alle Gelegenheiten einfach gewappnet ist. Ne? Was weiß ich, was in 10 Jahren ist, ob der deutsche Pass noch so viel wert ist, wie er heute wert ist. Ja? Vielleicht ist ja dann der Argentinische. 20 Mal Mehrwert weiß ich ja nicht. Ja.
Und du hast die ganze Familie, ganz kurz zu dir privat, die hast du jetzt dort aufgebaut, nachgezogen. Du sagtest eben, dein Vater oder deine Eltern wahrscheinlich leben auch bei euch.
Na, mein Vater war der Erste. Mein Vater war der Erste, der hier ausgewandert ist. 98 schon. Meine Eltern waren nie zusammen. Ne? Die waren zusammen, bis ich 2 war. Dann ist mein Vater hierher. Meine Mutter ist recht früh gestorben. Ne? Ich war mit 16 schon in meiner ersten Wohnung. Und war dann ja, die nächsten 8 Jahre in Deutschland und dann habe ich irgendwann gesagt, ich gehe jetzt in Urlaub und bin dann hier hängen geblieben. Ne? Also family-mäßig gibt es meinen Dad, der ist hier, mein Opa habe ich noch, das ist ein altes Schwarzwälder Urgestein, ja? Der wohnt schön in Freudenstadt, Seebach da oben, ja? Dem geht's da ganz gut. Ich habe versucht, ihn hierher zu bringen, aber er hat gesagt, Tim, ich bin hier auch geboren und aufgewachsen, ich habe keinen Bock da irgendwie bei 35 Grad am Strand zu hocken. Ich sag, okay, kann ich auch verstehen, irgendwo in einer gewissen Art und Weise.
Ja, sehr cool. Erzähl uns mal ein bisschen über das Kryptogeschäft. Du hast eine Akademie, du bildest aus, du bist Kryptomillionär. Erzähl uns mal ein bisschen, was das für dich bedeutet und wie du auch so das Thema für die Zukunft einschätzt. Also ihr Lieben, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Wunde rein und vielleicht gebt ihr euch mal die Chance, einmal in die Kryptowelt ein bisschen einzutauchen. Genau. Also deine Bühne.
Krypto, wo fängt man an, wo hört man auf? Krypto beginnt bei, ich google mal nach Bitcoin und hört auf bei, oh Gott, warum habe ich alle meine Kohle in genau diesen Coin reingesteckt? Ja. Und da gibt's ganz viel zwischendrin. Mhm. Ganz wichtig, man sollte mit Krypto nicht nur anfangen, ja, weil man jetzt denkt, okay, ich will da einen Haufen Kohle machen, sondern man sollte damit anfangen, weil es einfach ein gewisser Währungsersatz ist. Ne? Also Bitcoin und Ethereum, die zwei größten, die haben nicht nur den Sinn, dass ich da hingehe und irgendwie einen Haufen Kohle verdiene, die haben gewisse andere Eigenschaften.
Ich darf dich gerade unterbrechen, du hast gerade 2 Real Coins, also richtige Münzen, in die Kamera hier gehalten, das können die Hörer natürlich nicht genau sehen. Also
für diejenigen, die
den zugucken. Coin, die Münze, es gibt sie wirklich in Edelmetall oder wie auch immer. Genau, was ist das für ein Material?
Da gibt es so solche Gold-Editionen, ne, die man sich kaufen kann. Das ist so, wenn man Edelmetalle haben will, aber in einer coolen Form.
Digital in analog gemacht.
Es gibt auch, diese Münzen gibt es auch tatsächlich mit kodierten Wallets drauf. Ja, die kann man sich in seinen Safe reinlegen. Da ist dann genau ein Ethereum oder ein Bitcoin drauf. Und das sind jetzt die hier nicht, ja, aber die gab es früher mal. Ein Freund von mir hat recht viele von denen gekauft damals, wo der Bitcoin bei $1,000 stand. Da habe ich immer gesagt, hey, guck, dass du die Dinger da nicht verlierst, gell?
Wertvolles Gut.
Krypto, genau, hier, Eigenschaften. Ne? Also geht es nicht nur ums Geld verdienen, sondern auch um das Thema Freiheit. Ne? Jeder, der schon mal $20,000 von Europa raus überweisen wollte, der kennt das Thema, dass dann der Bankberater anruft und sagt, Herr Stern, also warum wollen Sie denn da jetzt Geld irgendwo da und da hinschicken? Gibt es denn da irgendwie einen Grund dafür? Und haben Sie das überhaupt? Also wer kriegt denn das und wo kommt das her und überhaupt denn? Denke ich mir immer so, Leute, es ist doch mein Geld auf meiner Bank, warum muss ich mich dafür rechtfertigen, was ich damit mache? Ja? Das wird nur schlimmer in Zukunft, ne? Man muss sich nur die europäischen Regelungen anschauen zum Thema Bargeldobergrenzen, ne? 10.000, ich glaube mittlerweile 5.000 Meldungen an die Bundesbank für jeden Furz und Feuerstein. Wenn ich irgendwo mal 10.000, 15.000 hinschicke, dann muss ich mich schon komplett ausziehen. Das geht einfach in eine Richtung, wo ich mir denke, das macht mir keinen Spaß mehr. Und deswegen ist es schön, wenn man die Möglichkeit hat, mit Krypto zu hantieren, weil der Blockchain ist es egal, ob ich dem Markt jetzt $1 schicke, 1 Million oder 10 Millionen. Ne? Das ist dieselbe Vorgang. Zweitens, Geld verdienen, ja natürlich, macht auch Sinn und macht auch Spaß. Man muss dazu unterscheiden, wie viel Zeit möchte ich da rein investieren. Ne? An alle, die jetzt gerade zuhören, die schon seit langem mit dem Gedanken rumspielen, ich würde mal ganz gern mit Krypto irgendwie anfangen, aber es ist alles so kompliziert und dann muss ich mich ja damit auseinandersetzen und was weiß ich. Leute, bevor ihr euch zu kompliziert darüber Gedanken macht, beginnt doch einfach mal mit einem ganz stumpfen DCA-Sparplan. Einmal im Monat ein paar hundert Dollar irgendwo in Bitcoin reinschieben. Kauft euch so ein kleines Hardware-Wallet, ne? Die nennt sich Ledger oder OneKey oder Treasure. Das kostet 50 Euro. Ein YouTube-Video anzuschauen, wie man das Ding bedient, dauert eine halbe Stunde. Und wenn man dann einmal im Monat hingeht und auf dem Exchange seiner Wahl für ein paar hundert Dollar vielleicht die Hälfte Bitcoin, die Hälfte Ethereum kauft und sich das auf den Ledger schiebt, da hat man schon viel gewonnen im 10-Jahres-Horizont. Ja. Bitcoin hat gewisse Eigenschaften, wie ganz, ganz viele andere Coins auch. Wenn man so ein bisschen mal das Geldsystem versteht, ja, und dann einmal kapiert, dass es 21 Millionen Bitcoins gibt, als Maximum und davon 19,6 Millionen im Umlauf sind, dass man noch 1,4 Millionen maximal irgendwie meinen kann, dass über 20% aller Bitcoins bereits verloren sind auf irgendwelchen alten Festplatten, ja, und sich das dann mal mit dem US-Dollar gleichsetzt, ja, wo jeder den Gelddrucker anschmeißen kann, wenn er lustig ist, ne? Wenn der Jerome Powell morgen sagt, die Inflation ist ist bekämpft, dann kann er wieder den Gelddrucker anschmeißen. Leute, schaut euch mal den Wertverlust von Fiat Money an. Ja? Fiat ist lateinisch und bedeutet, es werde aus dem Nichts. Ja? Und das ist sehr bezeichnend, leider. Und Krypto im Gegensatz dazu ist eine recht begrenzte Source. Und ich denke, dass das in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehr, sehr, sehr wichtig wird. Ja? Wenn man dann sich entscheidet, okay, alles klar, ne, ich habe mich ein bisschen mit Bitcoin und Ethereum auseinandergesetzt, ich kaufe das jetzt einfach mal ganz simpel und ganz stumpf einmal im Monat, dann beginnt der wirkliche Spaß, wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen. Was gibt's denn da alles? Ja? Wie kann es sein, dass da Leute $500 in irgendwas stecken, in so einem blöden Meme-Coin und dann morgen $250.000 auf dem Konto haben? Wie ist das möglich? Ja. Glaubt's mir, alle, die das rumposaunen, dass sie da die absolute Glaskugel haben und das immer wissen, was da passiert morgen. Die haben alle einen Dachschaden, das stimmt alles nicht wirklich, ja. Man kann aber seine Chancen auf so einen Pick, ja, von so einer gewissen Währung, ne, die dann da über Nacht 20, 30x macht, die kann man recht gut erhöhen, indem man ein paar Faktoren betrachtet. Und dann breit streut, ja, und dann einfach hofft, dass einer von den 20, 30 Dingern, die ich da gerade gekauft habe, ja, für $500, dass da ein, zwei davon abgehen und dann ist man schon recht viel im Plus, ja. Aber da muss man sich wirklich everyday mit beschäftigen, aber dann wird man auch belohnt, ja. Meiner Wenigkeit, ich habe damit angefangen, 2019, 20, da habe ich einen Coin gekauft, der war bei $1 und der ist im Zuge des letzten Bullruns auf über 100 gestiegen, ne, 116 zum Schluss. Ja. Heißt, ich habe da aus recht einer kleinen fünfstelligen Summe eine hohe siebenstellige gemacht und war dann auch klug genug, diese hohe siebenstellige Summe mal wieder zu 70% zu verbrennen, ne? Weil das ist nämlich das nächste Thema, ne? Wann ist genug, wann gebe ich es ab, wann nehme ich Gewinne mit, ja. Das ist alles eine ganz, ganz große Welt, mit der man sich beschäftigen muss. Und wenn man darauf keinen Bock hat, dann sage ich immer, geht's zurück zu den Basics. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, geht's hin einmal im Monat, so ein blödes kleines Hardware-Wallet und kauft's euch für $200, $300 Bitcoin und schiebt es da drauf und vergesst das die nächsten 10 Jahre. Dann wird das richtig, richtig, richtig spannend.
Also du siehst nach wie vor bei allem Auf und Ab in Bitcoin die Zukunftswährung und natürlich auch ein Stück weit persönliche Freiheit, wie du gerade besprochen hast. Ne?
Absolut. Technisch gesehen ist es nicht der modernste Coin, aber es ist der robusteste. Und ich denke, als Wertspeicher wird er immer relevant bleiben. Ob der zweite Platz für immer und ewig Ethereum bleibt, das wage ich zu bezweifeln. Aber Bitcoin sehe ich als das Gold der Kryptobranche an.
Ja. Gib uns mal ganz kurz so ein bisschen Einblick in deinen Tag. Sowas kann ja auch gruselig machen. Ne? Wenn man so im Trading dabei ist, da gibt es ja diejenigen, die kurzfristige Gewinne irgendwie rein, raus abschöpfen. Es gibt die immer nur zukaufen und die, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die Haben-Strategie sozusagen fahren und eigentlich nie was verkaufen, sondern immer wieder weiter aufstocken. Weil sie einfach langfristig daran glauben. Zu welcher Kategorie hörst du und wie sieht dein Alltag aus? Bist du so ein Daytrader oder sagst du, nee, ich hau die Kohle rein, die ich habe und das baut sich alles langfristig auf, so wie du es gerade beschrieben hast?
Ich bin die absolute Elster. Ja, ich bin frei in der Haben-Strategie. Ich trade wenig. Wenn ich trade, dann bleibe ich am Rechner. Ne? Ich bin nicht die Spezies, die viel Geld in eine Wette reinsetzt und dann da ganz ruhig schlafen geht. Das kann ich nicht. Ja. Was ich viel mache, ist es einfach mehr und mehr und mehr davon aufzukaufen, von den Dingern, die mir gefallen. Es gibt auch natürlich Projekte, wo ich sage, ja, es ist da abzusehen, dass aufgrund von deren und deren News das und das passieren wird. Ne? Und dann gehe ich auch schon mal irgendwie einen Trade ein, ne, der mit ein bisschen Hebel versetzt ist. Ne? Man kann ja eben im Kryptobereich, bei den großen Exchanges, ich kann ja mit wenig Geld viel Geld bewegen, das nennt sich dann Hebel, das heißt, ich habe irgendwie $1.000 meiner eigenen Kohle drin und ich lege dann 20er Hebel drauf, dann bewege ich $20.000. Das klingt alles schön und gut, nur wenn es in die falsche Richtung läuft, dann bin ich auch ganz schnell wegliquidiert, das heißt, dann sind meine $1.000 auch weg. Das mache ich nicht so oft, außer ich sehe so einen Dead-Sure-Trade, wo ich weiß, okay, alles klar, Beispielsweise, wo der Trump angeschossen wurde, da ist der Bitcoin extrem gestiegen. Das war abzusehen, weil sich der Trump sehr, sehr pro Bitcoin geäußert hat. Ne? Und wenn der Bitcoin steigt, dann steigt immer der gesamte Markt hinterher. Und wenn du dann so kleine, lustige Altcoins kaufst und du weißt, der Bitcoin ist gerade um 10% gestiegen, dann kannst du die Order darstellen, dass eine Viertelstunde später diese kleinen Dinger 30-40% zulegen. Wenn du da ein bisschen Hebel dazu nimmst, ne, dann werden halt aus 30-40% irgendwie 200-300%, also 2-3x auf dein Geld. Ja, und dann musst du aber auch schnell wieder aussteigen. Ja. So. Das kostet aber Zeit und graue Haare. Und Zeit ist was ich nicht habe. Ich habe 5-6 verschiedene Firmen. Allen voran mit CryptoCity muss ich jeden Morgen auf die Baustelle, die Crypto Academy. Ich habe noch eine kleine Bar, ne, die so ein bisschen betreue. Ich habe einen Service, wo ich venezolanische Programmierer vermiete an alle Welt. Die wollen auch immer irgendwie Aufmerksamkeit. Dann bin ich noch in der deutschen Academy beteiligt. Ja, also ich bin ein absoluter Firmenmessi. Ich arbeite eigentlich nur den ganzen Tag so an meinem Alltag. Und ich glaube, ich würde mal ganz gern wieder in Urlaub, obwohl ich auf einer karibischen Insel wohne. Also ist eigentlich bekloppt. Aber ich sage immer, Leute, solange wir noch jung sind, ja, so zwischen 20, 30, 35, ja, ich glaube, da kann man schon ein bisschen Gas geben. Also die heutige Gesellschaft ist ein bisschen arg verweichlicht, gerade meine Generation. Ich muss 8 Stunden am Tag arbeiten, ich bin ja so mentally overworked und was weiß ich. Ja. Also Leute, bewegt doch mal ein bisschen euren Arsch in euren 20ern. Und in Anfang 30ern, dass ihr dann auf eine Basis steht, dass ich den Rest meines Lebens auch nach meiner Vision agieren kann und ich ständig irgendwie eingeschränkt bin, weil mir irgendwie das Kapital dazu fehlt.
Ja, cool. Sehr gut. Jetzt bist du ja noch jung. Ich glaube, bist du 27 oder schon 28?
28,
guck mal hier.
Gefühlt 36.
Guck mal, ich bin 53, aber gefühlt erst 39.
Ja, sind wir siehst du, du machst das besser
wir gleich alt. Spaß beiseite. Mit 28 Jahren schon so groß zu denken und so ein Riesenprojekt dazu stemmen, mit CryptoCity die Zukunft zu antizipieren, eine Vision zu haben, die du, glaube ich, hast, wo Innovation ganz vorne steht, wo Zukunftsgestaltung ganz vorne steht. Woher hast du diesen Mindset? Ist das dein Daddy, der schon so groß gedacht hat? Hast du dir den selber angeeignet oder weißt du es nicht?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist eine Kombo aus. Ich meine, der Mensch, der imitiert ja immer, ne? Man lernt ja durch, oder Führen funktioniert ja meistens durch Vormachen. Ne? Ich denke, da ist auch viel mein Vater mit dabei. Die andere Seite ist aber auch, wie gesagt, ich habe es ja vorher kurz erwähnt, ich war mit 16 schon in meiner ersten Wohnung. Das waren 9 Quadratmeter nebenbei mit der Schule. Also der deutsche Staat, der hat mir überhaupt gar nichts gegeben. Deswegen habe ich immer so einen kleinen Hass, ja, für was im Moment gerade abgeht. Ich war sehr arm, ja, also von 16 aus angesehen. Ich weiß, wie das ist, Nudeln mit Ketchup zu mir zu nehmen, ja, für wochenlang. Und dann noch nach der Schule irgendwie halb verbotenerweise irgendwo hinter irgendeiner Theke zu stehen oder irgendwelche Teller zu waschen oder irgendwo Pizza auszufahren. Ich glaube, es ist auf der einen Seite ich möchte diese Erfahrung nicht nochmal tun, Vermeidung. Auf der anderen Seite ist es die Inspiration, die ich halt von meinem Umfeld habe, die gerade in Venezuela, über meinen Vater kenne ich eigentlich nur recht erfolgreiche Menschen. Und wenn du den ganzen Tag in so einem Umfeld unterwegs bist, wo es einfach normal ist, dass da 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 Dollar an irgendeinem Morgen irgendwo hingeschoben werden, ne? Oder dass da mal kurz irgendein Deal beim Frühstück, ne? Okay, alles klar, wir kaufen uns zusammen 50 Hektar und dann fangen wir jetzt da an, Melonen zu produzieren. Wenn du das den ganzen Tag irgendwie hörst, dann wird das irgendwann mal zur Normalität für dich. Und dann bist du aber auch schnell weg irgendwie von deiner alten Welt. Das habe ich das letzte Mal gemerkt, als ich auf Deutschlandreise war. Ich war auf ein paar Seminaren, um CryptoCity vorzustellen und bin dann in meiner alten Stadt vorbeigesteppt und dachte, jetzt gehe ich mal wieder in meine alte Bar, wo ich früher mal gehockt bin. Ne? Und ich habe dann erst realisiert, welche Welten da auf einmal dazwischen liegen, weil bei Gesprächen, ich habe irgendwie immer nur gehört, geht nicht, kann nicht, will nicht, macht nicht. Ja, warum? Es ist irgendwie schon aus meinem System raus, so ich kann nicht. Ja. So, warum kann ich nicht? Also, wenn ein Problem da ist, dann will ich das lösen. Entweder fehlt mir Geld, Zeit oder Wissen. Das sind die drei Sachen. Geld, Zeit oder Wissen. Und alle drei Dinge kann ich lösen. Wenn ich kein Geld habe, suche ich mir einen Investor. Wenn ich keine Zeit habe, stelle ich mir einen ein und wenn ich das Wissen nicht habe, dann lerne ich es halt. So, ist eigentlich alles machbar. Warum gibt's Leute, die Multimilliardäre sind und irgendwelche Raketenfirmen betreiben und Elektroautos bauen und Roboter basteln, ne? Und auf der anderen Seite gibt's dann den kleinen Max Müller, der sagt, ich kann jetzt den Chef nicht nach einer Gehaltserhöhung fragen. Also,
ja.
Ne? Geht mir nicht in den Kopf.
Ja, schönes, fast schon Schlusswort hätte ich fast gesagt. Genau, wir sind schon recht am Ende der Zeit. Ich würde dir gerne nochmal drei Fragen stellen zum Schluss, wenn du Lust hast. Einfach mit der Bitte um kurze, spontane Antwort. Erste Frage, gab es ein großes Learning für dich in letzter Zeit, für das du dankbar bist und was du vielleicht mit uns teilen möchtest?
Viele, viele Learnings. Eins rauspicken aus den hunderten von Learnings, die ich da die letzten Jahre gehabt habe. Mein größtes Learning war, selbst wenn dein Geschäftspartner Milliardär ist, ja, dann kann er dich trotzdem noch über den Tisch ziehen. Also vertraue den Leuten nicht nur, weil sie Geld haben. Mhm.
Danke. Gab es eine große Überraschung? Irgendwas, was du erlebt hast, Erlebniserfahrung, die du teilen möchtest?
Wie unangenehm es sein kann, auf einmal auf der Bühne vor Hunderttausenden von Leuten zu stehen, Stichwort Online, also Social Media. Ne? Ich dachte immer, ich möchte berühmt sein. Die Überraschung war, ich will es aber eigentlich gar nicht.
Teil nochmal mit uns Frage Nummer 3. Was ist so dein One Thing, dein großes Projekt, an dem du gerade arbeitest? Ist das Crypto City oder hast du noch ein anderes Big Ding?
Also wenn ich noch was Größeres hätte, dann würde ich mich selber irgendwie fragen, ob ich so langsam Dachschaden habe. Nee, also Crypto City ist schon mein Big Thing. Ja, und ich denke, dass das die nächsten 30, 40 Jahre mich auf jeden Fall begleiten wird. Vor allem, was daraus dann nachher entsteht.
Spannend. Ja, wer mehr wissen will über Crypto City, wir packen hier ein paar Infos unten drunter. Ansonsten könnt ihr dem lieben Tim auf LinkedIn folgen, auf Facebook, auf YouTube, hat einen eigenen Kanal.
Und Instagram.
Instagram gibt es, glaube ich, das ist dein Barprofil, ne? Glaube ich, oder?
Nee, mein Instagram ist ja mein Hauptprofil.
Ah, okay, guck, ich habe hier Tims Bar stehen noch dann. Wir packen das Aktuelle natürlich rein, sonst gucken wir uns die ganze Zeit eine Bar in Venezuela an, wo wir nicht hin können. Doch, wir können natürlich hin, aber genau, also da stöbert mal rein, folgt Tim, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr ein paar Infos mitbekommen habt, wenn ihr zum Thema Krypto jetzt vielleicht anders denkt oder neugierig geworden seid, dann auch da habt den Mut, das nicht wegzuschieben, sondern vielleicht auch mal hinzugucken. Klein anzufangen, einfach mal ganz kurz mit dem Thema zu beschäftigen. Vielleicht wird es dann mehr und wir freuen uns über positive Bewertungen, der Tim genauso wie ich. Natürlich abonniert hier den Kanal, dass wir viele, viele Menschen erreichen. Und danke, dass du hier warst. Danke für deine Zeit.
Ja, danke für die Einladung.
Alles Gute für Crypto City dann.
Ne? Ja, danke.